Ja, verehrte Anwesende, zunächst, wenn ich darüber sprechen soll, welche lokalen Handlungsmöglichkeiten hat man, muss ich zuerst mal versuchen, das alles realistisch auch zu bewerten. Sie können die aktuelle Kinderarmut nicht durch Kommunalpolitik oder Landespolitik beseitigen. Sie können sie nicht, Marz, können sie verhindern, dass sie größer wird. Dazu fehlen Ihnen in den Kommunen und in den Ländern, Moment, ich muss mal gerade dieses Ding hier, ganz anders als meiner, wie immer. Nee, da. Dazu fehlen Ihnen in den Ländern die Handlungsmöglichkeiten, die gesetzgeberischen, und es fehlen Ihnen auch die Finanzmittel. Das Finanzvolumen ist so groß, dass das ein Bundesland nicht bewältigen kann, und die Handlungsmöglichkeiten in der Kommune sind noch geringer. Und die Gesetzgebungskompetenz für den Familienleistungsausgleich liegt beim Bund. Und deswegen ist es Ihnen nicht möglich, das zu machen. Was Sie können, ist allerdings einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Armut nicht automatisch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Sie können die Armutsfolgen für die Kinder, die jetzt arm sind, mildern und dazu beitragen, dass Sie selbst eine Chance haben, später ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nicht auch wieder in Armut zu leben. Wie die Entwicklung der letzten Jahre waren, sehen Sie hier, wobei die Zahl haben Sie ja jetzt von 2,7 Millionen noch da stehen. Die habe ich auch verwendet bis vor einem halben Jahr. Die Leistung beziehen, die ist jetzt nicht mehr richtig. Wir sind jetzt über 3 Millionen. Das übrigens passiert alles, dieser Anstieg passiert alles trotz der Wirtschaftslage, die sehr optimal ist. Von den 3 Millionen Kindern, die jetzt in Armut leben, ich gehe mal auf diese Folie, da ist was besser zu sehen, von den 3 Millionen Kindern, die in Armut leben, leben 1,7 Millionen bei Eltern, die arbeiten. Diese Eltern beziehen Leistungen, um den notwendigsten Lebensunterhalt der Familie zu haben. Sie stocken bei Hartz IV auf. Das sind alleine fast 900.000 Kinder unter 18, alles Zahlen unter 18. Und ein Teil bezieht den Kinderzuschlag und ein Teil bezieht Wohngeld. Wenn ich jetzt aber von 3 Millionen spreche, dann muss ich Ihnen sagen, werden wir als Kinderschutzbund in wenigen Monaten mit einer Bewertung herauskommen, dass diese Zahl weit unter der tatsächlichen Lage ist. Das hat damit zu tun, dass alleine beim Kinderzuschlag nur 30% der Antragsberechtigten ihn auch beantragen. Das heißt, die Kinder, die dort also leben, leben sogar unterhalb der staatlich definierten Armutsgrenze. Die Eltern stellen den Antrag nicht, um diesen Kinderzuschlag zu bekommen, weil der kompliziert ist, bürokratisch ist. Und viele Alleinerziehende kennen das ganz besonders. Sie wechseln. Sie müssen auf Wechseln. Wenn sich etwas Geringes an ihrem Einkommen oder an ihrem Unterhalt verändert, dann müssen sie anstelle eines Kinderzuschlags und eines Wohngelds wieder aufstocken. Und manche verbringen irre viel Zeit auf den Ämtern und Behörden, um ständig zu wechseln zwischen den einzelnen Anträgen. Und Herr Dr. Bartsch hat ja eben berichtet von der Koalitionsvereinbarung. Das ist richtig, dass das Wort Kinderarmut da steht. Und die Kanzlerin hat ja sogar bei ihrer Einbringung, bei ihrer Regierungserklärung gesagt, das sei ein Skandal. Ich erinnere mich daran, 1993 hatte ich mit ihr eine Podiumsdiskussion. Da hat sie mich als Bundesfamilienministerin belehrt, dass es keine Armut in Deutschland gibt, schon gar keine Kinderarmut, denn dafür gäbe es ja Sozialhilfe. Da ist die Erkenntnis jetzt bei ihr, dass das ein Skandal ist, der mit allen Mitteln bekämpft werden muss, schon sehr viel wert. Und auch der Text der Koalitionsvereinbarung ist gut. Aber Sie haben nur 1 Milliarde dafür in Ihrem Finanztableau. Und das ist nur dann realistisch, wenn man weiterhin davon ausgeht, dass nur 20% die Leistungen beantragen. So ist es, oder 30%, nicht mehr, 30% bei bei dem Kinderzuschlag. Übrigens nur 20% beim Bildungs- und Teilhabepaket. So ist auch der Haushalt kalkuliert. Die Haushalte sind so kalkuliert, dass die Menschen die Anträge gar nicht stellen. Und die ganze Antragstellung ist auch bürokratisch abschreckend. Und deswegen rechnen wir schon mit einer Dunkelziffer, die sich alleine beim Kinderzuschlag bei 600.000 Kindern bewegt, wo das nicht beantragt wird. Und wahrscheinlich über eine weitere Million Kinder in Familien leben, die unterhalb dieser Einkommensgrenzen existieren, wo aber keine Anträge gestellt werden. Denn auch bei den Aufstockern, das ist die Zahl, die wir noch eruieren wollen, auch bei den Aufstockern ist es so, manche stockern ja nur um 50 Euro oder 70 oder 100 Euro auf, wenn sie arbeiten und ein Einkommen haben. Und wenn sie diesen Prozess mitmachen müssen und müssen sich komplett finanziell ausziehen, müssen sogar mitteilen, was das Kind zu Weihnachten bekommen hat von den Großeltern, wenn das ein Geldgeschenk war. Und müssen dann, wenn sie das falsch machen und haben das nicht richtig angegeben, ist das Sozialbetrug. Ist das eine Straftat? Und wenn Sie das alles bedenken, ist das sehr verständlich, dass auch Menschen sich dieser oft auch unwürdigen Behandlungen in den Jobcentern nicht unterziehen und darauf verzichten. Bei denen, die kein Einkommen haben, da ist es natürlich so, dass da die Inanspruchnahme sehr hoch ist. Sie haben ja keine andere Wahl. Und im Zweifel würden auch Jugendämter darauf schauen, dass sie das auch beantragen, um Kindesvernachlässigung zu vermeiden. Trotzdem finde ich es spannend, für die Debatte mit der Politik dieses Thema auch aufzugreifen, dass mehr als 1,7 Millionen Kindern eben bei Eltern leben, die arbeiten, bei Alleinerziehenden oder bei Paaren. Das dürfte eigentlich auch den Ökonomen nicht recht sein, dass man in diesem Land Menschen hat, die arbeiten und haben keinen Pfennig mehr, als würden sie nicht arbeiten. Das bisschen, was die an Selbstbehalt haben, reicht jedenfalls in meiner Heimatregion gerade mal für die Fahrkarte für einen Verkehrsverbund, damit man zur Arbeit kommen kann. Für die Monatskarte, dann ist das weg. Und ich finde, das ist auch interessant für das Menschenbild, mit dem diskutiert wird in unserem Land. Die Ökonomen verbreiten ja seit langem ein Menschenbild, dass der Mensch nur aus dem Quark kommt, wenn man ihn entweder reich belohnt oder mit Sanktionen bedroht. Da gibt es Eltern von 1,7 Millionen Kindern, die gehen arbeiten und haben da nichts von ökonomisch. Wenn die zu Hause bleiben, haben die letztlich dasselbe Geld. Sie tun das trotzdem, weil das für ihr Würde, für ihr Selbstwertgefühl wichtig ist und weil sie ihren Kindern ein gutes Beispiel geben wollen. Also für so Ökonomen eigentlich ganz altruistisch, ganz gegen ihr Menschenbild. Die müssten eigentlich ja Anreize setzen, dass sie arbeiten. Und Kinder sind in Deutschland ein großer Kostenfaktor. Wenn Sie diese drei Striche sehen, dann sind das Einkommenslinien bis zu 50.000 brutto. Und Sie sehen, dass je mehr Kinder Sie haben, auch bei mittlerem Einkommen Sie aufstocken müssen, weil Sie am Schluss unter das Einkommen fallen. Das liegt einfach daran, dass das Existenzminimum eines Kindes um den entsprechenden Betrag immer höher ist als das Kindergeld. Das heißt, Sie verlieren mit jedem Kind, das Sie haben, frei verfügbares Einkommen, anstatt mehr zu haben. Sichern nur noch das Existenzminimum. Und je mehr Kinder Sie haben, umso mehr müssten Sie eigentlich verdienen. Um das auf den Mindestlohn mal zu projizieren, der so abgefeiert wird und der Menschen mit Kindern gar nichts bringt, weil die weiter aufstocken müssen. Wenn Sie 9 Euro Mindestlohn hätten, müssten Sie, wenn Sie, da dürfen Sie aber nicht in Berlin, Köln oder Düsseldorf oder München leben, müssten, weil Sie dann mit der Miete nicht zurechtkämen, aber sonst im Lande müssten Sie anstatt 9 Euro 12 Euro haben, wenn Sie ein Kind haben, 15 Euro, wenn Sie zwei Kinder haben und 18 Euro, wenn Sie drei Kinder haben. Dann hätten Sie Ihr Existenzminimum. Das macht natürlich kein Unternehmer, der würde keinen mit drei Kindern mehr einstellen. Kein Taxifahrer, keine Friseurin, Auch freie Träger der von Kitas würden keine Erzieherin einstellen, wenn sie das zahlen müssten. Aber diese 3 Euro pro Kind, die Stunde, Arbeitsstunde, versäumt der Staat. Und deswegen kommt es zu dieser Kurve. Und das ist eben schon gesagt worden, das Existenzminimum ist nicht gesichert. Da hat der Professor Klund wesentliche Statistiken zu eingeführt. Ich mache das immer gerne mit konkreten Beispielen. Also für 7,61 Euro für die komplette Gesundheitspflege eines Babys den ganzen Monat, also Windeln, alles drum und dran. Ich meine, wer das errechnet hat, hat noch nie ein Paket Windeln gekauft und weiß auch nicht, wie lange die halten. Also ist einfach ein Scherz. Nicht? Oder 72 Cent für Bildung. Oder auch 84 Euro für einen 13-jährigen Jungen den ganzen Tag alle Lebensmittel. Nicht? Also ich habe 3 erwachsene Söhne. Ich kann mich erinnern, was die vertilgt haben, als sie 13 waren. Wenn ich da mitgehalten hätte, wäre ich eine harte Konkurrenz für Herrn Altmaier und Herrn Gabriel geworden. Beim Bildungs- und Teilhabepaket wird es noch drastischer. Also das ist eine Untersuchung, die das Land Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben hat, in Schleswig-Holstein, was Eltern für Bildung zahlen. Und das oberste Quintil, die obersten 20%, zahlen ohne einen PC zu rechnen 2.400 Euro im Jahr aus ihrer Tasche für Lernmittel. Der Durchschnitt zahlt 1.000 Euro. Die unterste Quintil, also diejenigen, die in Schleswig-Holstein ganz sicher von Hartz IV leben, es gibt etwas mehr als nur 20%, die zahlen 415 Euro und sie bekommen 100 Euro. Die anderen 315 Euro sparen sie gegen jeder Legende, die über sie gebildet wird, vom eigenen Mund ab, damit ihre Kinder das billigste und nötigste Schulmaterial haben. Diese Berechnung entbehrt jeder Grundlage. Und sogar die FDP hat jetzt mal gefragt im Bundestag, wie das eigentlich berechnet worden ist. Die dreiste Antwort ist die, dass wenn man die EVS-Verbraucherstudie zugrunde legt, dann hätten die eigentlich nur zwischen 1,91 Euro und 2,88 Euro im Monat kriegen dürfen und nicht 100 Euro im Jahr. Wie die darauf kommen, ist vollkommen unklar. Und wer mit gesundem Menschenverstand, wer mal ein Kind in der Schule hatte, der weiß, was das kostet. Und dann hat das ja alles mit der Armut schlimme Folgen. Eine der schlimmsten Folgen finde ich, dass das, wenn man in einer armen Stadt wie Bremerhaven groß wird, als Kind, das Risiko, ins Heim zu kommen, 200 Mal höher ist als am Tegernsee. 200-fache Zahl auf die Einwohnerzahl von Kindern gerechnet, kommen in Bremerhaven ins Kinderheim als im Landkreis Tegernsee in Oberbayern. Und wenn Sie jetzt diese Zahlen vergleichen, dann sehen Sie diese rote Karte, die zeigt die Heimunterbringung, die Jugendhilfekosten für Heimunterbringung in Deutschland in den Regionen. Die dunklen haben die meisten und die hellen haben die wenigsten Kosten. Und die rote zeigt die Armutsquote, die blaue zeigt die Jugendhilfekosten. Und Sie sehen, dass die dunkleren Flecken und die in Blau und in Rot identisch sind miteinander. Und es gibt da fast keine Abweichung. Zuletzt ist hier eine Studie rausgekommen, dass die Jugendhilfe in Deutschland schlecht ausgestattet ist, aber die Studie sagte dann, nein, ganz viele sind gut ausgestattet, aber andere furchtbar schlecht. Ich sage dann, sehen Sie die armen Städte und die armen Kreise, die Sie da sehen, rot. Das sind die mit den meisten Kindern im Heim, mit den meisten Jugendhilfekosten, mit den höchsten Kosten für Altersgrundsicherung, mit der höchsten Arbeitslosigkeit und den geringsten Steuereinnahmen. Also nicht nur die Kinder sind da arm, sondern auch die Städte. Die sind in einem Teufelskreis. Die können sich eigentlich durch Prävention nicht mehr befreien, daraus alleine. Weil die Bundesrepublik Deutschland ihren grundgesetzlichen Auftrag nicht erfüllt, der Bund, für gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land zu sorgen. Und weil man einen Wettbewerb ausruft, der setzt sich auch im Bildungsbereich fort. Ich habe da jetzt nur westdeutsche Länder aufgeführt, weil es da krasser ist in der Differenz. Man kann auch die ostdeutschen Länder da nicht einordnen. Man muss es getrennt machen wegen dem sehr unterschiedlichen Migrantenanteil, der sich im Bildungssystem viel höhere Voraussetzungen oder Anforderungen auch stellt. Aber wenn Sie das sehen, dann ist das so. Und so ist das, das ist jetzt eine Alte von 2014 und 2009. Ich kann das jedes Jahr neu machen, habe ich keine Lust dran. Das habe ich mal wieder nachgeguckt, das ändert sich immer alles nicht. Bei jeder PISA-Studie ist das dasselbe. Die Reihenfolge der Bundesländer in der Bildung, in der PISA-Studie, entspricht immer exakt der Reihenfolge der sozialen Armutsquote bei Kindern. Und um das an Bremen nochmal zu richten, das Land Bremen gibt vergleichsweise das meiste Geld für Bildung aus in Deutschland. Bremen hat die beste Schüler-Lehrer-Relation, gute Ganztagsschulgeschichte, aber Bremen hat leider keine Chance. Das ist ein gigantischer Unterschied, ob Sie in einer Grundschule am Tegernsee arbeiten oder in Bremerhaven. Das ist nicht vergleichbar. Sie haben das selber ja dargelegt mit 80% Kindern, die sehr belastet in die Schule kommen. Das sind Helden. Selbst wenn Sie die Klasse halbieren würden in der Kinderzahl, ist der Lehrer oder die Lehrerin irgendwo in Oberbayern im Land viel besser dran. Nicht? Und von daher wird sich das auch nicht ändern. Was eine weitere Folge ist, da haben Sie einen eigenen Vortrag zu, sind die gesundheitlichen Folgen. Da habe ich verglichen in unserer Heimatstadt damals den reichsten Stadtteil und den ärmsten Stadtteil bei Sprachdefiziten. Der ärmste Stadtteil ist der in Stadtteil A, da lagen wir bei 54%. Und im reichsten Stadtteil hatten nur 7,4% Sprachentwicklungsverzögerung. Daran sehen Sie, dass Armut direkte Folgen auch für die gesundheitliche Entwicklung der Kinder hat. Und durch das Projekt, dieses Dormagner Modell, wo ich gleich etwas zu sage, konnte es uns gelingen, das innerhalb weniger Jahre zu drücken auf 12% in dem ärmsten Stadtteil. Da waren eine Fülle von Maßnahmen zu notwendig. Und da sprechen wir jetzt über die Präventionsstrategien. Kinderarmutsprävention, jetzt, Kinder jetzt, kann nur der Bund. Und er kann es nur, wenn er eine Leistung konzipiert, die direkt ausgezahlt wird, die man nicht beantragen muss, wo man sich nicht die Füße ablaufen muss bei der Bürokratie, sondern die automatisch sich ergibt durch die Finanzamtsdaten, was man verdient und versteuert. Und dafür haben wir diese Kindergrundsicherung konzipiert, die ich nur vielleicht darum noch mal kurz erkläre, da wird das jetzige System, das leider auf dem Kopf steht, auf die Füße gestellt. Die Ärmeren bekommen dann mehr Geld und die Reicheren weniger Geld. Und jetzt ist es umgekehrt. Das Zweite sind die Bundesländer. Da ist eben von gesprochen worden. Den wirklich entscheidenden Beitrag könnten Sie leisten, wenn Sie im Bildungssystem den Schulen in den ärmeren Stadtteilen eine völlig bessere Ausstattung geben würden. Es ist leider umgekehrt in Deutschland. Also in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass in dem Norden des Ruhrgebietes die Klassen am größten sind und sie die wenigsten Lehrer haben. Also im Essener Norden beispielsweise, in Altenessen und in Gettwig unten, wo die Reichen wohnen, sind die kleinsten Klassen. Weil wenn da einer eine Grundschule zumachen will, dann gehen da richtig Eltern auf die Barrikaden. Und dann knickt die Politik ein. Es ist also genau umgekehrt. Man müsste es umgekehrt machen, man müsste eine deutlich bessere Schüler-Lehrer-Relation geben in Schulen in anderen Stadtteilen. Da hilft auch ein integriertes Schulsystem alleine nicht. Wenn Sie eine integrierte Gesamtschule hätten in Hamburg, Wilhelmshöhe, dann ist das von der Zusammensetzung des Stadtteils her eine schlechte Hauptschule. Und wenn Sie eine integrierte Gesamtschule in Blankenese haben, ist das ein Elite-Gymnasium. Nicht? Also man muss schon anders noch arbeiten, außer sozialarbeiterischen Leistungen, also da kleinere Klassen machen, mehr Lehrerinnen und Lehrer da rein. Und der letzte Punkt, aber übrigens, das habe ich mal gemacht hier als Vergleich, wie jetzt die Familienförderung ist. Das Rote ist jetzt von Hartz IV, vom Sozialgeld nach Hartz IV, der Verlauf. Und dann geht es runter bis auf das Kindergeld, in der die Masse der Bevölkerung sich befindet. Und dann steigt das an für diejenigen, die viel verdienen, auf das Ergebnis des Kinderfreibetrages. Und unsere Kindergrundsicherung würde bei einem realistischen Satz ansetzen und geht dann langsam runter, je mehr man verdient. Und der niedrigste Betrag ist dann bei denen, die den Kinderfreibetrag geltend machen können. So zur kommunalen Präventionsstrategie will ich gleich, um auch Zeit zu sparen, auf die wirklich wichtigen Erfolgsfaktoren kommen. Ich habe jetzt in den vergangenen, gut 10, 15 Jahren ganz viele Vorträge zu dem Thema in ganz Deutschland gehalten, Fortbildungsveranstaltungen gemacht und in vielen Städten war ich 2, 3 Mal. Zuletzt übrigens auch, die Ministerin ist nicht mehr da, aber in Weimar. Meine feste Überzeugung ist, dass es diese Erfolgsfaktoren sind, die den Erfolg bringen und weniger die genaue Personalausstattung und die genaue Organisation des Netzwerkes und wie ich das jetzt technisch konstruiere. Also um das auf einen einfachen Nenner zu bringen, doppelt so viel Sozialarbeiter richten doppelt so viel Schaden an, wenn sie ein falsches Menschenbild und eine falsche Haltung haben. Und deswegen ist das der erste entscheidende Punkt. Ich muss also ein Menschenbild haben, das davon ausgeht, dass jeder Mensch auch in der größten Not sich entwickeln und verbessern kann. Und ein Menschenbild auch, dass das menschliche Leben gleichwertig ist und nicht, wie es die AfD vertritt. Und ich muss eine Haltung haben von Wertschätzung und Hilfsbereitschaft, gerade gegenüber den Menschen in Not. Die spüren das sofort, wenn ich nicht diese Haltung habe. Und ich erreiche keine Veränderungsprozesse, wenn ich nicht mit einer solchen Haltung arbeite. Und da habe ich keine guten Botschaften. Es gibt ganz viele auch Fachleute, Fachkräfte in unserem Land, die nicht mehr mit dieser Haltung arbeiten. Es hat viel mit der gesamtgesellschaftlichen Haltung zu tun, mit der Ökonomisierung aller Bereiche des Lebens. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass auch die Medien ein anderes Menschenbild immer mehr vertreten, die Politik auch. Und dass wir deswegen auch natürlich bei den Fachkräften, die wir ausbilden und in die Krisenfamilien schicken, oft auch erleben, dass sich mit der Zeit eine Haltungsänderung zeigt. Und ich sage das, wenn Sie Netzwerke bilden gegen Kinderarmut und Netzwerke, früher Hilfen vor Ort, machen Sie diese Frage in regelmäßigen Abständen zum Thema. Eine andere Haltung wächst wie Unkraut. Die muss ausgerissen werden. Das müssen Sie immer wieder ausreißen, sonst wächst das furchtbar nach. Und deswegen müssen Sie über Fragen von Menschenbild und Haltung immer reden. Das zweite Thema ist, dass Sie jede Hilfe so früh wie möglich anbieten. Am besten schon in der Schwangerschaft. Also wenn Sie Hilfe anbieten, alles, was Sie früh machen, ist kostengünstig und wirkt. Und alles, was Sie spät machen, wenn Sie erst mit Jugendlichen anfangen, die schon 5 Jahre nach der Schule immer noch keine Lehrstelle haben und arbeitslos sind, dann, wenn Sie da ganz viel einsetzen, dann haben Sie vielleicht 10 oder 20% den Erfolg, da haben Sie schon gut gearbeitet. Während wenn Sie ganz früh anfangen, können Sie mit Erfolgsquoten von 90% und 100% rechnen. Und das ist wissenschaftlich nachgewiesen in den USA, in einem Vortrag übrigens hier auch in Leipzig gehalten, dem Ökonomie-Nobelpreisträger Heckmann. Es ist einfach nachweisbar, dass es diese Quote gibt. Bei uns ist so ein Modellversuch nicht gemacht worden, weil ich glaube, dass wir eine Gruppe bilden, die gar keine Hilfe kriegt. Das würde auch hoffentlich keine deutsche Universität, die Ethikkommission würde das, glaube ich, nicht genehmigen. Dass wenn man Not erkennt und gar keine Hilfe organisiert. Das wirkt auch finanziell. Das sieht man an unserer Stadt, die übrigens 2 große soziale Brennpunkte hat, also 2 Stadtteile mit besonderem Erneuerungs- und Entwicklungsbedarf, die im Bundesprogramm finanziert und gefördert werden. Es sieht auch in den Vergleichen der Statistik in den letzten Jahren, wurde die Jugendhilfe immer kostengünstiger bei uns, weil man immer weniger Heimunterbringungen hat und immer rechtzeitiger helfen kann. Und diese Inobhutnahmen, sehen Sie, die stehen unten immer auf einer Größenordnung von null. Mal ab und zu eine oder zwei. Und das zweite Thema ist aufsuchende Sozialarbeit. Oder das nächste Thema. Aufsuchende Sozialarbeit ist deswegen eine alte Erkenntnis, aber leider in den letzten Jahren vernachlässigt. Letzten Jahrzehnten. Also auch beim Kinderschutzbund hat lange die Auffassung bestanden, dass die Menschen freiwillig zu uns kommen müssen, zu unseren Beratungsstellen, zu unseren Institutionen. Alles andere wäre nicht richtig. Aber wenn Sie Armutsprävention leisten wollen, müssen Sie offensiv zu den Menschen gehen. Viele haben ihre Antriebskräfte verloren über Jahrzehnte. Und die werden Sie nicht erreichen, indem Sie sagen, da gibt es jetzt ein Familienbüro und da gibt es jetzt eine Stelle, wo du hinkommen kannst, sondern die müssen Sie aufsuchen. Das heißt, Fixpunkte setzen, zu denen man geht. Also in unserer Stadt werden alle Familien nach der Geburt von sozialen Dienst besucht. Mit einer Haltung von Wertschätzung, mit einem entsprechenden Information und Geschenk. Und wenn es nur der Elterngeldantrag ist, der dann zu Hause sofort ausgefüllt wird, und die haben dann drei Tage später das Elterngeld, in vielen anderen Städten kriegen die dann 6 Wochen oder 3 Monate später erst Bescheid, was sie alles vergessen haben auszufüllen. Also Dienstleistung, als Dienstleister auf die Menschen zuzugehen. Und vor der Geburt sind alle Ärzte und Hebammen so in einem Netzwerk, sie sind darin fortgebildet, dass sie nicht nur eine medizinische Problemschwangerschaft erkennen, sondern auch eine psychosoziale. Und sie wissen, wo es die richtige Hilfe gibt, in diesem Fall. Und in der Geburt, wenn sie sowieso besucht, und da wird ihnen alles angeboten an Hilfen, was man braucht. Und wir haben bis 2008 auch alle Eltern besucht, die ihr Kind nicht in die Kindertagesstätte angemeldet hatten mit 3. Also wer das mit 3 noch nicht gemacht hatte, bekam einen Hausbesuch. Und das ist seit 2008 nicht mehr nötig, weil es keinen Fall mehr gibt. Das hat sich so in der Stadt als Haltung herumgesprochen, wie wichtig frühkindliche Bildung ist, dass die Eltern das alles von selbst machen. Das ist einfach nicht mehr nötig, dass man diesen Hausbesuch macht, aber er war auch ein wichtiger Ansatzpunkt. Und dann besuchen alle Lehrerinnen und Lehrer nach der Aufnahme oder vor der Aufnahme in die Grundschule auch die Familie. Das ist eine tolle Leistung, weil wir als Stadt nicht deren Vorgesetzte sind. Nicht? Sondern das ist das Schulministerium des Landes. Und die waren auch dagegen. Aber wir konnten 2 Grundschulen gewinnen, die das machten. Und eine Förderschule, die es damals noch gab. Und diese Schulen haben dann in Fortbildungsveranstaltungen das vorgetragen, was ihnen das bringt. Dass es schwere pädagogische Fehler macht, wenn man mal die Interaktion vermeidet in der Schule, wenn man die Interaktion in der Familie mal kennt. Nicht? Und wenn man weiß, wie die Menschen auch leben und leben müssen teilweise. Und sie haben alle gesagt, das bringt uns als Lehrerinnen und Lehrern viel. Und dann haben das alle gemacht. Wir haben immer eine Schule nach der anderen kam dazu. Und das sind alles Punkte, wo man die Menschen aufsucht. Und zwar alle, nicht nur die in den Problemstadtteilen. Diese Präventionskette, die wir gebildet haben, geht jetzt bis zur Ausbildung. Und die Präventionskette, welche Angebote man hat, ist eigentlich das Herzstück einer Präventionsstrategie. Nur fragt man sich, wenn ich jetzt Mediziner würde sagen, wenn ich jetzt 3 Monate oder am Anfang Prävention geleistet habe, wieso muss man eine Kette haben und immer weiter Prävention leisten? Da gibt es eine alte Weisheit, das Leben kommt immer dazwischen. Egal, was man sich vorgenommen hat. Also es gibt immer wieder Brüche im Leben, die auch weitere Präventionsstrategien nötig machen. Ein sehr wichtiger Punkt ist für die Arbeit, das ist meine Lieblingsfolie, die zeige ich schon viele Jahre und bin überrascht, dass es immer noch welche gibt, die nicht kennen. Da steht jetzt, damit das gerecht zugeht, kriegen alle die gleiche Prüfungsaufgabe, klettert auf den Baum. Die Folie ist insofern interessant, weil Man würde jetzt, wenn ich das mit Lehramtsstudenten mache, dann frage ich immer, was fällt euch dabei ein? Das ist aber ungerecht. Der arme Seehund und der Fisch können gar nicht auf den Baum klettern. Das ist der falsche Blick. Wenn Sie mit dem Blick bei Menschen in Not und in Armut und bei Kindern in Krisenfamilien und in Armutsfamilien, wenn Sie mit dem Blick auf die zugehen, haben Sie verloren. Auch bei den Eltern. Der richtige Blick ist, dass der Seehund doll schwimmen kann. Nicht? Also bei den Stärken ansetzen. Stärken sehen, Stärken erkennen, bei ihnen ansetzen und nicht auf den Schwächen herumreiten. Das macht das Bildungssystem sowieso schon und die Unternehmer auch. Diesen falschen Führungsstil wird in diesem Lande mit Vorliebe propagiert. Richtig ist, die Stärken sehen, erkennen und wenn Sie von jedem die Stärken nehmen, dann funktioniert das auch gut. Sie werden übrigens sehen, dass die Kinder ihre Schwächen selbst mitnehmen. Ein ganz großes Fragezeichen müssen Sie machen bei dem Thema Erziehungspartnerschaft in unserem Land. Das ist eigentlich vollkommen unterentwickelt, sowohl in den Kitas als auch in den Schulen. Fachkräfte und Lehrerinnen und Lehrer und Eltern sind Erziehungspartnerinnen und Partner. Ob sie das wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Ob sie das wissen oder nicht, sie sind es naturgegeben. Und es ist furchtbar, dass in unserem Land in Lehrerzimmern und Personalräumen von Kitas ständig Erzieherinnen über Eltern herziehen und denken, das würden die Kinder nicht merken. Das prägt eine Haltung, die Kinder sofort erspüren. Und umgekehrt, gerade in den besser situierten Stadtteilen, da meckern die Eltern ständig über die Lehrerinnen und Lehrer und über die Erzieher. Das stürzt die Kinder in Loyalitätskonflikte, die sie nicht bewältigen können. Im Übrigen eine aktuelle Bemerkung dazu, das würde ich auch im Nordrhein-Westfalen im Landtag vortragen, da gibt es ja jetzt einen Gesetzesentwurf, dass die Kinder bis 14 kein Kopftuch die Mädchen tragen dürfen. Also, dass eine Lehrer kein Kopftuch anziehen soll. Die hat sich den Beruf ausgesucht, die geht dahin, die ist erwachsen, das ist in Ordnung. Aber unsere Streitigkeiten auf dem Rücken von kleinen Kindern auszutragen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, sowieso nicht, dass jemand kommt, Polizei oder Lehrer, und reißt den Kopftuch vom Kopf oder sonstige Aktionen oder läuft dann in die Familien und verhängt Bußgelder. Das ist ja, welchen Polizeistaat wollen wir dafür errichten? Nicht? Also sehen Sie, ich kenne viele, die dieses Kopftuch oder das Kreuz oder was auch immer ihre Großmutter ihnen geschenkt hat, mit Stolz und Freude tragen und sich darüber freuen, dass sich die Oma freut. Und wissen Sie, es ist ein Kinderrecht, das Recht auf freie Religionsausübung. Es ist ein Kinderrecht nach der UN-Konvention, das Recht auf kulturelle Identität. Und die Loyalitätskonflikte zwischen dieser Gesellschaft und ihrer eigenen Familie können die Kinder schon gar nicht aushalten. Und deswegen ist man immer gut beraten, bei Kinderarmut und bei vielen Fragen zuerst vom Kind aus zu denken. Und nicht zuerst von den Streitigkeiten und Bildern, die wir im Kopf haben. Immer zuerst vom Kind denken, dann kommen sie nicht auf solche Ideen. Und Loyalitätskonflikte schaden Kinder mass wirklich ganz enorm in ihrer Entwicklung. Der letzte Punkt, den ich ansprechen will, ist die Vernetzung. Da ist eben schon darauf hingewiesen worden, die Banken, also diese Folie habe ich von Herrn Professor Fegert, weil ich hatte mal selber eine gemacht für Deutschland und ich bin auf nur 2/3 dieser Institutionen gekommen, der kannte noch mehr als ich. Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass ich eine Migrantenfamilie, die im Hartz-IV-Bezug ist, die soll sich das jetzt aussuchen, wo sie dahin muss, ne? Wenn sie in Not ist. Wenn ich die noch nicht mal alle kenne, wie soll das gehen? Also man muss von den Banken nicht alles übernehmen, aber der Spruch, ein Gesicht für den Kunden, ein Gesicht für die Menschen in Not, ist richtig und so müssten sie auch eigentlich die kommunale Sozialbehörde und die Jugendhilfe organisieren. Und wenn man dann weitere Fachleute braucht, dann müssen die heranholen. aber nicht mit mehreren Sozialarbeitern in einer Familie rumvorwerken. Das richtet nur Elend an. Und nicht ein Jugendrichtshelfer und einer kommt für die Scheidung und der nächste kommt für die Erziehungsberatung und der dafür. Geht nicht. Geht gar nicht. Und wenn das noch eine Flüchtlingsfamilie ist, kommt noch ein Sozialarbeiter für die Flüchtlingsfamilien. Also ein Gesicht für den Kunden und gut vernetzt arbeiten. Und deswegen entsteht nachher in solch einer Stadt ein solches Netzwerk. Darüber kann ich jetzt ganz lange Vorträge halten und welche personellen Voraussetzungen das hat. Dann überziehe ich die Zeit gnadenlos und ich würde dann auch darüber hinwegsehen, dass ich mittlerweile immer mehr die Überzeugung habe, dass es auf die Haltung ankommt, wenn Sie was verändern wollen. Es gibt keine pädagogischen Zaubertricks. Es gibt keine pädagogischen Zaubertricks. Wenn Sie mit einer Haltung kommen, die Menschen verachtet oder als minderwertig einschätzt, geht das nicht. Und deswegen hat die Mitgliederversammlung des Kinderschutzbundes Anfang Mai in Essen, unsere Bundeskonferenz, einen Beschluss gefasst zum Rechtspopulismus. Und der Beschluss kommt auch zu dem Ergebnis, dass Menschen, die ein Gedankengut haben wie in der AfD oder vergleichbaren Organisationen, nicht bei uns beschäftigt werden können, auch nicht Mitglied werden können und auch nicht ehrenamtlich bei uns arbeiten können, weil mit der Haltung, die Sie arbeiten, Sie haben eine fachlich fundierte pädagogische Arbeit mit Kindern und mit Erwachsenen nicht möglich ist. Applaus